Now, y'all know I love McDonald's for a quick meal, especially if I'm out and about with the boys and need something to eat. I like food, and y'all know I like saving money, too. Did you know that you can save money with deals in the McDonald's app every single day? Yeah, you heard that right. There's a deal every day in the app. So if you are an avid McDonald's goer like me, you'll find the best value for your buck by using the app. One of my favorite things about the app is the ability to order ahead. So let's say I'm on the road, just picked up Axel from school, and know I promised him some McDonald's fries and a sundae, but don't want to have to wait in that long line. I open up the app and just place my order there. Then I can walk in and pick up my order when it's ready, no wait needed, especially if I time it right. And I love that you can also get a bunch of deals in the app as well. I just logged in and can get a free Big Mac with a minimum purchase of $1. But check it every day because the deals are always changing. Plus, make sure to share your birthday so McDonald's can celebrate with you with something special. Dream drivers save money with the McDonald's app. Nope, you must opt into rewards.
Fever Pitch, der Fußballpodcast mit Pitt Gottschalk. Im Doppelpass mit meinsportpodcast.de.
Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe vom Fever Pitch Podcast. Wir müssen reden, und zwar über das, was wir unter der Woche in der Champions League von den Bayern gesehen haben. Natürlich machen wir das mit Pitt Gottschalk. Hallo Pitt.
Hallo Malte, hallo.
Pitt, alle Mitfavoriten setzen Ausrufezeichen, also zumindest City und Liverpool. Die Bayern sorgen für Fragezeichen.
Und das ausgerechnet die Bayern, von denen man geglaubt hat, dass sie am ehesten in der Lage wären, die Champions League erneut zu gewinnen, nach dem großen Triumph kürzlich noch, also vor fast 2 Jahren. Nein, also der Motor stottert, wenn man in Bochum verliert. Ja, sowas kann passieren, aber nicht in dieser Form und nicht mit 4 Toren in einer Halbzeit. Jetzt, sagen wir, das eher schmeichelhafte, aber hochverdiente, ausdrücklich hochverdiente Unentschieden in Salzburg. Irgendwas läuft gerade nicht rum. Ja, es gibt Ausfallerscheinungen von der Torwartposition eben bis Goretzka, linke Seite Davis, aber der Kader ist ja immer noch so gut bestückt, dass man ja erwarten kann, dass es doch zugunsten der Bayern zumindest in einem der beiden Spiele ausgeht. Aber beides nicht gewonnen, das ist erstaunlich.
Ja, zumindest gegen Bochum oder das Bochum der Champions League, Salzburg. Man hat ja immer gedacht, das ist quasi ein Freilos. Wird doch anstrengender. Ich meine, es wird wahrscheinlich das Weiterkommen der Bayern letztlich nicht verhindern, aber trotzdem, so die Art und Weise, hat denn dieses Bochum-Spiel da irgendwie so einen Knacks versetzt auch mental, weil das wirkt ja zumindest so, da stimmen die Abstände nicht, da geht's fahrig nach vorne, die Pässe kommen nicht an, alles sehr unsauber, alles sehr unaufmerksam auch, das kannte man eigentlich auch so in der Form nicht.
Naja, einen größeren Knacks hätte es ja eine Hinrunde geben müssen nach dem Pokalpleite in Mönchengladbach mit 0-5. Und da haben sie sich auch wieder berappelt. Und so konnte man ja annehmen, dass es nach dem Bochum-Spiel auch passiert. Der Trainer hat aber festgestellt, dass schon das Abschlusstraining nicht mit der notwendigen Intensität geführt worden ist. Also irgendein Schlendrian ist da wohl drin, wo das wohl herkommt, muss man rausfinden. Aber die Alarmsignale sind nicht zu übersehen. Nochmals, gegen Salzburg haben sie ja gut gespielt, Reaktion gezeigt. Und wenn das Tor vernagelt ist, ja, solche Tage gibt es. Man sollte nur nicht davon ausgehen, dass das Rückspiel dann ein Selbstläufer ist, weil das hat man auch vor dem Hinspiel schon gesagt. Naja, da marschiert man so durch. Mein Tipp war, glaube ich, auch 4-0 für Bayern, weil so überlegen haben sie auch gespielt, eben nur nicht das Tor gemacht. Und eins ist ja klar, das Rückspiel ist in 3 Wochen. So lange wird es dieses Thema jetzt geben mit den Österreichern, wenn die Bayern, sagen wir, die Pobacken zusammenkneifen oder nicht. Ja, im Normalfall immer, aber man weiß es nicht. Und das ist, was vielleicht für eine Beunruhigung, sagen wir, auslösen kann. Und ich bin dankbar dafür. Ich bin als Journalist dankbar dafür, dass wir wirklich große Themen haben mit Bayern. Und da kann so ein Unentschieden und eine Niederlage der Bundesliga schon mal für Diskussionsstoff sorgen. Insofern toll. Ärgerlicher ist was ganz anderes.
Na, was ist ärgerlich?
Ah, die Kunstpause war schön, ne? Du musst nachfragen.
Ja, ich kann aber auch sagen, was ich ärgerlich finde, dass Uli Hoeneß sein Pulver schon verschossen hat und schon vor dem Spiel gewettert hat und abgelenkt hat. Aber sag mir, was du meinst.
Uli Hoeneß hat immer genug Pulver. Der kann jederzeit nachladen, ja. Nein, es heißt ja immer in der Bundesliga, wenn die Bayern schwächeln, musst du da sein. Jetzt schwächeln die Bayern und Borussia Dortmund hat trotzdem 6 Punkte Rückstand, weil sie 6 Niederlagen haben bitteschön, diese zwei Niederlagen mehr als Bayern München, die schon 4 haben nach 22 Spieltagen. Das sind ja außergewöhnliche Umstände. 2 weniger gegen die etwas leichteren Gegner und du bist punktgleich mit Bayern. Das ist der Moment, wo ich sage, oh mal, ihr Dortmunder, seid ihr eigentlich noch ganz klar im Kopf. Da habt ihr es versemmelt, dass ihr gegen Mannschaften, sag mal, Auswärtsspiel Hertha BSC fällt mir ein, dass ihr da Punkte nicht mitgenommen habt, weil dann wäre man jetzt richtig dran bei den Bayern und könnte sie auch beeindrucken mit einer eigenen Siegeserie. Und das ist das Ärgerliche in dieser Bundesliga. Da schwächeln die Bayern endlich. Ich habe es gesagt, 4 Niederlagen nach 22 Spieltagen. Und die Dortmunder haben trotzdem Rückstand von 6 Punkten. Es ist unbegreiflich.
Aber die Dortmunder haben ja zumindest am letzten Wochenende Reaktionen gezeigt und gegen Union Berlin deutlich gewonnen, gegen eine Mannschaft, die ja zum einen im Aufwind war und die Dortmund ja schon öfter mal Probleme gemacht hat.
Hast du komplett recht. Das war ein sehr souveränes 3:0, sogar vielleicht ein Tor zu hoch, aber alles müßig, ja. Ja, man kann auch mal zu Hause gegen Leverkusen verlieren, wird ja auch keiner, sag mal, das zu sehr thematisieren. Aber ich denke manchmal an Spiele, die hat man mit Ach und Krach wie in Frankfurt dann zwar gewonnen, aber wieso verliert man bei Hertha BSC? Hertha BSC sieht man ja in der Tabelle, steht unten drin, schwächelt permanent. Was ist da los? Auch in Bochum 1:1 gespielt, ja. Dass man zu Hause gegen Bayern verliert, ich scroll gerade, während wir so reden, mal durch diese Ergebnisse dann da durch. Und dann fallen mir schon Sachen ein, in Leipzig 2:1 verloren, kann man alles herleiten, aber wenn du halt Meister werden willst, dann darf dir das eben nicht passieren. Und wenn man wie die Dortmunder so gut bestückt ist und dann auch noch in Gladbach 0:1 verliert an Spieltag 6, ja, und das sind so Dinge, an die denkt man dann zurück und denkt sich, warum ist das passiert? Das war sowas von unnötig, das 1:2 in Freiburg ganz zu Beginn der Saison, als man noch nicht ganz klar war, ja. So reiht sich dann ein Missgeschick an das andere und hat eben dafür gesorgt, dass man jetzt nach 22 Spieltagen immer noch 6 Punkte Rückstand hat. Das war alles nicht so in dieser Form notwendig.
Vielleicht werden es am Wochenende ja aber ja nochmal 3 weniger, wenn die Bayern gegen Greuther Fürth passen. Ist statistisch jetzt nicht unbedingt so wahrscheinlich, weil das letzte Mal, dass der Letzte beim Ersten gewonnen hat, das war 1996-97. Damals hatte Düsseldorf 1:0 in Leverkusen gewonnen. Und davor hatte es Saarbrücken mal geschafft mit einem 3:1 in Köln. Das war 63-64. Also es wäre historisch sehr, sehr bemerkenswert.
Ich mag ja gerne mit dir daran glauben, weil wir wollen ja mehr Spannung an der Tabellenspitze haben. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Greuther Fürth jetzt für die Sensation des Spieltags sorgt. Aber du weißt ja, ich bin der Erste, der seine Worte frisst, wenn es anders kommt als prognostiziert. Dran glauben mag ich jetzt nicht. Greuther Fürth hat jetzt wirklich ganz tolle Spiele jetzt in der Zwischenzeit gemacht. Hat sich auch erholt von so mancher herber Niederlage, die man erlebt hat, ja, wirklich gut. Nochmals, die werden absteigen und wenn sie den Klassenerhalt schaffen, werde ich Mitglied der Spielvereinigung Greuther Fürth. Das habe ich ja auch vollmundig angekündigt bei Twitter, weil das war echt eine Sensation und ich mag dieses Stadion, ich war in der Zwischenzeit ja mal da, aber ich kann mir das jetzt nicht vorstellen, dass da jetzt mit einem Sieg bei Bayern München die große Wende eingeleitet wird.
Würden sich da die Fürther freuen, wenn du Mitglied wärst?
Das weiß ich nicht. Vielleicht werde ich auch
mal eine Drohung.
Abgelehnt, ja. Ich weiß es nicht, ja. Aber ich würde mich drum bewerben. Ich glaube, so habe ich es formuliert. Ich würde mich drum bewerben.
Ah, okay. Na, vielleicht nehmen sie sich dann ja auf in Ehren, in ihre Mitgliederzahl. Gut, aber Dortmund gegen Gladbach, natürlich auch ein spannendes Spiel dann am Wochenende. Die Bayern müssen vorlegen oder könnten vorlegen, werden wahrscheinlich auch vorlegen, aber Dortmund müsste, könnte, sollte dann antworten.
Ja, absolut. Ne? Also jetzt zählt's. Wenn man schon ein paar Niederlagen leichtfertig erlitten hat, sollte man jetzt mal eine Serie hinlegen, die auch Eindruck machen würde. Ja, zu Hause gegen Gladbach kann man schon mal so ein Ausrufezeichen setzen. Dann kommt der unliebsamste Gegner dann in Augsburg, ja. Dann muss Dortmund auch noch in Mainz antreten am 6.3. ich sag mal, wenn man es schaffen würde, mal aus diesen drei Spielen 9 Punkte zu holen, dann mag ich dran glauben, dass das Saisonfinale mal so richtig an den verbleibenden Spieltagen so richtig spannend wird.
Werden wir uns sicherlich zu gegebener Zeit dann nochmal drüber unterhalten, hier bei uns im Fever Pitch Podcast. Also das am Sonntag dann ja erst, die beiden Großkopferten, die Bayern und die Dortmunder, darüber sprecht ihr dann im Doppelpass. Also das machen wir sonst am Ende der Sendung, aber passt jetzt gerade, da mal drauf zu teasen. Guckt ihr voraus oder sprecht ihr über das, was vorher passiert ist?
Tatsächlich kommt jemand vorbei und macht mal einen kurzen Abstecher bei uns. Der Manager Azuzi vom Greuther Fürth kommt vorbei und sagt mal Hallo, bevor es dann zum Gigantenduell in der Allianz Arena kommt. Finde ich total nett. Er wird auch nicht die ganze Sendung da sein, aber wird mal etwas über die Ambition bei Greuther Fürth als Aufsteiger ja nun abgeschlagen auf dem letzten Platz mal erzählen. Also da verspreche ich mir sehr viel davon, weil das ein sehr offenherziger Mensch ist. Das große Thema im Doppelpass wird tatsächlich der SC Freiburg mal sein, weil der SC Freiburg spielt, und das darf man auch nicht vergessen, eine Bombensaison, steht jetzt auf einem Europacup-Platz, ist in Tuchfühlung zur Champions League, ja. Unser SC Freiburg, und Jochen Seyer wird deswegen in der ganzen Sendung dabei sein und uns dieses Wunder aus dem Breisgau mal näher bringen, und freue mich sehr darauf, dass er endlich zu Gast ist.
Das wird eine spannende Sendung, interessante Sendung auch, weil wir haben ja auch schon immer wieder die Freiburger hier im Podcast gelobt und auch diese tolle Hinrunde dann auch herausgestellt. Siehst du da, ja, du hast immer schon gesagt, man soll die nicht zu früh loben, aber jetzt haben sie 2-mal in den letzten 4 Spielen verloren. Ist das schon so ein Wink in die Richtung, dass es doch schwieriger wird als dieser Lauf da in der ersten Saisonhälfte?
Also, wenn man wählen könnte, möchte man immer gerne einen Lauf haben in der Hinrunde, um schon mal ein Punktepolster anzusammeln. Man hat jetzt 34 Punkte, das ist schon eine Menge, denn man weiß, man wird den Klassenerhalt mit aller Wahrscheinlichkeit schaffen. Das ist erstmal gut. Die Kehrseite dieser tollen Serie ist, dass Erwartungshaltung steigen. Auf einmal erwartet man jedes Mal Wunderdinge, und das schafft ja nun keine Mannschaft, noch nicht mal der FC Bayern über eine gesamte Saisonstrecke hinweg. Und dann relativiert sich vieles, was man aufgebaut hat. Es kommt jetzt darauf an, einen gewissen Schnitt zu halten, damit man sich oben festsetzt. Ja, es kann genauso sein, dass der SC Freiburg ins Mittelfeld der Bundesliga fällt. Dann hat man in Anführungszeichen nur den Klassenerhalt geschafft. Aber da trennt sich die Spreu vom Weizen. Wenn man es jetzt schafft, einigermaßen jetzt sich wieder zu fangen, nachdem jetzt vielleicht ergebnistechnisch ein kleines Tief da passiert ist, dann werden die anderen ja auch nicht immer punkten. Und dann kann man sich oben festsetzen und darauf hoffen, dass mit ein bisschen Matchglück ein Europapokalplatz rausspringt. Also das ist total spannend an der Stelle. Ja, was man nicht machen darf, bin ich der festen Meinung, jetzt Freiburg zu geißeln dafür, dass sie das Tolle aus der Hinrunde nicht so problemlos fortsetzen können. Nee, das gehört zur Entwicklung einer Mannschaft dazu, dass man ein Hoch aufbaut, es über lange Zeit das Hoch auch oben hält und dann, wenn die ersten Einschläge kommen, damit umzugehen. Da ist der Trainer gefragt, Christian Streich, der muss dann die Mannschaft aufrichten und das Selbstbewusstsein wiederherstellen, weil für seine Spielweise braucht die Mannschaft Selbstbewusstsein. Ja, da sind natürlich Mannschaften wie Hoffenheim und RB Leipzig erfahrener, da einfach Punkte zu hamstern. Aber hinter Freiburg sind ja Mannschaften wie Union, Köln und Mainz in Regionen, wo man sie nicht immer vermutet. Union ja schon. Da hat man durchaus auf Augenhöhe dann dieses Fernsehduell dann zu bestreiten. Und das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass die Freiburger das hinkriegen. Deswegen sitzt ja auch Jochen Seyer mal bei uns in der Sendung, um zu sagen, wie ist denn jetzt die Erwartungshaltung? Ich hoffe nicht, dass er nur tief stapelt, sondern auch ambitioniert rangeht. Weil als Freiburger kannst du ja voller Bewusstsein auch ambitioniert sein. Man hat jetzt ein tolles Stadion, hat einen tollen Verein, kommt mit den Mitteln, die man zur Verfügung hat, sehr, sehr gut hin, gilt immer als leuchtendes Beispiel für die Vereine aus der Mittelklasse der Bundesliga. Also es wird einfach Zeit, dass wir den SC Freiburg für seine Arbeit auch mal würdigen.
Die haben aber ja nur ein großes Problem, die Freiburger. Die spielen eine gute Saison, da schießen ein paar Spieler nach oben und die sind möglicherweise dann in der neuen Saison dann eben schon nicht mehr da, weil sie einfach das Pech haben, bei einem Club zu spielen, der mehr oder weniger ein Ausbildungsverein ist, der natürlich auch davon lebt und existieren muss, Spieler dann abzugeben, wenn sie ein gewisses Level erreicht haben. Siehst du die Gefahr dann auch für die neue Saison?
Erstens, das Problem haben andere Vereine auch und müssen auch damit klarkommen. Auf einem etwas höheren Niveau Borussia Dortmund, auf einem etwas kleineren Niveau, also ähnlich wie Freiburg vielleicht Borussia Mönchengladbach. Und dann musst du als Verein gewohnt sein, immer zukunftsgewandt zu denken. Das heißt, du holst einen potenziellen Star rein, Gefahr groß, dass du ihn verlierst. Und dann hast du wieder jemanden in der Hinterhand, der dann wieder nachrücken kann. Und das haben die Freiburger ja bewiesen. Ja, in der Zwischenzeit waren sie auch mal abgestiegen, aber sie haben sich ja immer wieder davon erholt, immer wieder aufgerüstet, immer wieder neue Gesichter dann auch in die Bundesliga gebracht, die dann begehrt sind. Also das sind sie, glaube ich, schon gewohnt und das wird man auch nicht so einfach durchbrechen können, weil man eben nicht die Gehälter zahlen kann, die anderswo tatsächlich dann aufgebracht werden. Also das gehört zur DNA dazu, dass Freiburg ein Ausbildungsverein ist. Ich habe immer so Sebastian Kehl vor Augen, in Freiburg groß geworden. Und noch größer eben bei Borussia Dortmund. So ist das Spiel des SC Freiburg groß geworden dort, größer geworden woanders. Und trotzdem gibt es den SC Freiburg noch und trotzdem steht er immer noch, obwohl man solche Koryphäen verloren hat.
Eben nach dieser tollen Hinrunde, eine tolle Rückrunde, erwartet man normalerweise von Bayer Leverkusen nicht. Das ist auch was, was wir ja schon immer wieder gesagt haben. Ich glaube, wir müssen ein bisschen zurückrudern. Zumindest Stand jetzt sieht's so aus. 4 Siege in der Rückrunde, 18 Treffer geschossen. Das ist im Moment ist Leverkusen das Maß aller Dinge, wenn man nur die Rückrunde isoliert sieht. Also die einzige Achillesferse, offenbar jetzt keine mehr.
Also, und Bayer Leverkusen ist näher an Dortmund als Dortmund an Bayern. Also das sind nur 5 Punkte. Ich glaube nicht, es macht ja keinen großen Unterschied, ob du Zweiter oder Dritter wirst. Ja, viel wichtiger, glaube ich, ist für die Leverkusen, dass sie inzwischen 7 Punkte Vorsprung haben auf RB Leipzig, die vierter sind. Und zu einem Nicht-Champions-League-Platz eben auch, das sind auch 34 Punkte, da steht TSG Hoffenheim. Das heißt, du hast jetzt ein kleines Polster, damit du wirklich wieder in der Königsklasse nächste Saison vertreten bist und damit auch die großen Fleischtöpfe bekommst und das erste Jahr nach Rudi Völler eben mit dieser Dreifachbelastung zurechtkommen musst, aber eben auch mit den finanziellen Möglichkeiten, die Mannschaft entsprechend auszustatten. Das ist eine sehr komfortable Position für Leverkusen. Sie werden im Meisterschaftsrennen keine Rolle mehr spielen, können aber, wenn sie die Nerven behalten und die Anspannung wird dann da sein und damit auch die Konzentration in der Champions League vertreten zu sein. Also jetzt beginnt da etwas zu wachsen. Dann ist eine Frage, wie lange dann Schick wirklich in Leverkusen bleibt. Die Gerüchte ranken sich, dass da andere Vereine schon die Angel auswerfen. Ja, also spannendes Projekt da in Leverkusen. Und mit dem Sieg in Dortmund haben sie gezeigt, was sie können, wenn sie gut drauf sind. Jetzt müssen sie immer länger, immer öfter gut drauf sein. Und dann wird das auch was mit der Königsklasse. Ist ja auch nicht das erste Mal.
Wo kann man das jetzt dran festmachen, dass sie eben doch jetzt so stabil im Moment wirken? Ist das der Trainer, ist das Gerardo Seoane, dass der jetzt ja auch eine gewisse Anlaufzeit brauchte, um seine Idee vom Fußball und eben verschiedene Konzepte, die er ja auch einbringt, Ballbesitz, Fußball und Umschaltspiel. Er kann ja letztlich beides situativ dann auch der Mannschaft mit auf den Weg geben, je nach Gegner. Und das macht er ja auch. Ist das was dann auch ja so ein bisschen Anlaufzeit von 4-5 Monaten brauchte, damit es jetzt dann offenbar, zumindest ist der Eindruck jetzt, eben dann auch so gut funktioniert?
Also mit Sicherheit ist ein Zustand erreicht in Leverkusen, den man mit Stabilität gut beschreiben kann. Der Anteil vom Trainer ist natürlich dabei, im Guten wie im Schlechten. Und in dem Fall im Guten. Bayer Leverkusen hat zwar 36 Gegentore und damit auch so viel wie Borussia Dortmund, aber auch eine Niederlage weniger. Also viele Unentschieden dabei, weniger Siege als Dortmund. Und das ist so für mich ein Hinweis darauf, dass man eher auf Stabilität setzt als auf Hurra-Fußball. Und das war in den vergangenen Jahren anders. Da hat man traumhaften Fußball gespielt, der eben auch immer eine Gefahr hat, dass man eben offen ist für Angriffe und dann ziemlich belämmert aussieht, wenn man schön spielt und schön verliert. Jetzt spielt man schön, aber immer so, dass man eher dann einen Punkt hält, als Spiele zu leichtfertig zu verschenken. Man hat immerhin 3 Niederlagen weniger als RB Leipzig. Das ist ja schon mal was. Also mir scheint die Mannschaft stabiler zu sein. Wie gesagt, ob es dann nochmal zum Angriff auf Platz 2 reicht, weiß ich nicht. Aber ich traue der Mannschaft definitiv zu, RB Leipzig auf Distanz zu halten.
Und das wird man dann vielleicht auch sehen am Freitag dann bei Mainz 05. Das ist nämlich der Gegner der Leverkusener zum Auftakt dieses 23. Spieltags. Ansonsten, der Samstag wartet natürlich auch mit einigen spannenden Partien aus. Hast du da irgendwie ein Lieblingsspiel am Samstag, wo du sagst, da sollte man besonders hingucken, weil die großen Namen sind ja nicht dabei? Also die vermeintlichen.
Nürnberg gegen Regensburg.
Du guckst in der zweiten Liga, selbstverständlich, Samstagabend.
Das Topspiel um 20.30 Uhr auf unserem Sender der Sympathie, Sport 1, ja, berichten wir live darüber. Also ich bin jetzt bei den Spieltagen, beim Spielen der ersten Liga jetzt von keiner Begegnung wirklich elektrisiert. Mhm. Ja, deswegen mache ich diesen Scherz, weil die großen 3 Spiele finden alle am Sonntag statt. Mit Bayern gegen Greuther Fürth, mit Dortmund gegen Gladbach und mit Hertha gegen Leipzig. Deswegen ist der Samstag eher, sag mal, wenn ich mir eins aussuchen müsste aus der ersten Liga, Stuttgart gegen Bochum, weil ich will wissen, ob die Bochumer ihre Form aus dem Bayern-Spiel beibehalten und auch gegen ein schwächeres Team so toll auftreten wie gegen Bayern München bei dem 4:2. Und die Stuttgarter sind insofern interessant. Man hat letztes Jahr geglaubt, nachdem sie den Klassenerhalt geschafft haben, nach dem Aufstieg, dass alles also mal in die richtige Richtung geht. Jetzt findet man sich auf dem Boden der Tatsachen und ist inzwischen Vorletzter. Und zwar nicht irgendwie, sondern mit 4 Punkten Rückstand zum Relegationsplatz. Und da bin ich schon gespannt, ob die Stuttgarter jetzt auseinanderfallen. Also wenn ich mir ein Spiel der ersten Liga am Samstag aussuche, das mich besonders interessiert, dann Stuttgart gegen Bochum.
Und ob der Bayern-Fluch, weil manchmal sind es ja Vereine, die gegen Bayern gewinnen, dann am Ende in den nächsten Spielen nicht mehr so viel reißen, ob der dann auch bei Bochum hält, werden wir dann natürlich auch sehen. Weil du eben die zweite Liga rausgestellt hast, da habe ich eine Mörderüberleitung. Du bereust das Investment für die zweite Liga nicht, oder?
Nein, überhaupt nicht. Warum?
Anders als vielleicht ein gewisser Investor in der Bundesliga sein Investment mittlerweile bereut. 375 Millionen so, hat er. Ja, ein bisschen durch die, ne?
Wie heißt es? Nachtigall, ich höre dir Trapsen.
Richtig, wa? Richtig,
Trapsen,
Keule.
Trapsen oder Tapsen?
Trapsen, glaube ich.
Ich weiß gar nicht.
Trapsen,
aber da war ich doch richtig. Ja. absolut. Ne? Also das war ein lustiger Vorstoß von Lars Windhorst. Ich war einigermaßen überrascht, als ich das gelesen habe, was er dem Wirtschaftsmagazin Kapital gesagt hat. Also schon bezeichnend, dass es weder Kicker noch Sportbild noch uns gesagt hat, sondern dem Wirtschaftsmagazin Kapital. Ja, ja, da hat eine Menge Geld investiert in Hertha BSC und will irgendwann mal sehen, dass sich das auszahlt. Und dann guckt man auf die Tabelle und sagt dann, na wunderbar, ich habe fast 400 Millionen, genau 375 Millionen dann in einen Tabellen-14. Investiert. Ja, ja, schönen Dank auch. Ja, von den letzten 5 Spielen hat Hertha eben keins gewonnen und deswegen dümpelt man da unten rum. Ja, da würde ich auch sagen, würde ich auch nervös werden an seiner Stelle, weil Gerüchte, ob er das Geld wirklich hat, nur durchreicht oder wie auch immer, ich mag das gar nicht beurteilen, dafür kenne ich mich in seinen Geschäftsgeflechten da zu wenig aus. Aber man braucht ein paar Antworten, wenn man so viel Geld dann reingesteckt hat.
Definitiv, klar. Aber man erkundigt sich doch auch vorher, bevor man was reinsteckt und macht sich da mal so ein kleines Bild. Haben die ihn da gut getäuscht oder?
Naja, er hat ja ein klares Bild bekommen. Er hatte Jürgen Klinsmann reingeschickt, Jens Lehmann. Beide haben ihn auf unterschiedliche Weise enttäuscht. Der eine, weil er zwar ein Exposé gestellt hat, was die Mannschaft wirklich wert ist, aber durch einen wirklich zweifelhaften Abgang die Euphorie seiner Zeit schon wieder relativiert hat. Mhm. Lehmann, weil er einfach dann die Klappe nicht im richtigen Moment halten kann oder SMS an die falschen Leute im falschen Tonfall schickt, wie auch immer. Er hat da wenig Fortune gehabt, Konfidenten aufzubauen in dem Verein und muss dem vertrauen, denen vertrauen, die dort in dem Verein dann das Sagen hatte. Das war Carsten Schmidt als Vorstandsvorsitzender auch wieder weg. Friedi Bobic ist in der Zwischenzeit gekommen, hat aber den Kader auch noch nicht so planen können, wie man es von ihm gewohnt war, siehe Eintracht Frankfurt. Also man sieht, da sind einigermaßen viele Variablen unterwegs, die sich ins Negative umgedreht haben. Und dann stehst du da mit deinem Investment von dieser Grundhaltung, ich tue etwas und krieg das irgendwie auch zurück. Und jetzt und das sage ich jetzt mit Fernglas, ja, stellt sich da eine gewisse Machtfrage, wer hat eigentlich in einem Verein etwas zu sagen? Und das ist ja zweifellos eher so eben Herr Gegenbauer einerseits, andererseits der Geldgeber will halt mitreden, weil er sein Investment ja nicht nur aus Mäzenatentum dort investiert hat, sondern eben deswegen auch, weil er einen Aufschwung erkennen will, wie bei einer Aktie, die man investiert und die dann nach oben steigt. Und das kann man gerade bei Hertha nicht erkennen. Und das macht ihn so unruhig. Und diese Unruhe hat er jetzt in Worte gefasst, hat sie veröffentlicht. Und das ist das, was diese Leute dann manchmal unterschätzen in diesem emotionalen Fußballbusiness. Sie wollen ihre Beunruhigung Luft verschaffen und sorgen für noch mehr Beunruhigung. Und in diesem Zustand ist Hertha BSC gerade.
Er sagt aber auch, er werde das Investment zum Erfolg führen, auch wenn es viel länger dauern wird als ursprünglich geplant. Also er sagt jetzt nicht, ich gehe da raus, verkaufe meine Anteile wieder und dann bin ich da weg. Also ganz verspielt hat Hertha bei ihm noch nicht.
Naja, also wenn er könnte, würde es vielleicht tun, wenn du etwas bedauerst, aber du wirst ja dann eine Rechnung auftun. Was bringt dir mehr Geld? Durch einen Verkauf noch die Reste sichern oder darauf hoffen, dass sich eine Aktie wiederholt, erholt. Und in dem Zustand ist er gerade. Ne? Er hofft, dass sich Hertha erholt. Dafür gibt es ja auch gute Gründe. Der Grund heißt für mich Freddy Bobic, ja. Der weiß, was er tut. Aber er weiß es halt nicht. Dafür hat er zu wenig Erfahrung mit dem Fußballbusiness. Er ist ja kein Fußballkenner. Er behandelt das Wirtschaftsthema, was es ist. Ein Wirtschaftsthema. Und schönen Dank auch. Die Bilanzpressekonferenz findet an jedem Spieltag statt, nämlich jede Woche. Auch das ist er nicht gewohnt. Und die Bilanz sieht halt verheerend aus, wenn du Platz 14 belegst.
So sieht's aus. Und dann geht's gegen Leipzig. Da sieht's jetzt auch nicht unbedingt nach einem sicheren Dreier für die Hertha aus.
Aber da ist viel Emotion drin und vielleicht kann man das eine oder andere auch entlocken. Ich stelle mir jetzt nun mal vor, wenn Hertha nicht diesen Sensationssieg gegen Borussia Dortmund geschafft hätte, dann hätten sie 20 Punkte, dann wären sie tatsächlich dann in der Nähe von VfB Stuttgart gewesen auf einem Relegationsplatz. Also das ist schon alles sehr, sehr schwierig da unten. Also wenn man Spannung haben will, dann sieht man die um den Kampf um die Europapokalplätze und vor allem im Abstiegskampf. Das ist schon drollig, was da passiert. Und da sind große Namen dabei. Vergessen wir nicht, Borussia Mönchengladbach auf Platz 13, auch nur 3 Punkte jetzt vorher der BSC. Also zu den üblichen Verdächtigen Arminia Bielefeld, Augsburg und Stuttgart gesellen sich dann doch ein paar Prominente. Wolfsburg hat jetzt sich ein bisschen Luft verschafft. Aber Gladbach und Hertha sind da unten im Strudel noch mittendrin.
Und der zweitligarechte Inhaber reibt sich schon die Hände.
Du, wenn da welche aufsteigen, da wissen wir ja, dass Schalke, Werder, HSV Ambitionen hat, aber es können auch nur 2 direkt aufsteigen, einer über die Relegation. Und wenn so ein VfB Stuttgart oder Hertha BSC, Borussia Mönchengladbach, ne, und ich will die wirklich nichts bestreiten, aber wenn die runtergingen, dann würde das den Fame der zweiten Liga noch mehr stärken. Also da mache ich mir keine Sorgen, dass die zweite Liga, zumindest vom Namen her, weiterhin prominent besetzt sein wird.
Also, aber soweit ist es noch nicht. Abstieg und Aufstieg wird erst später in der Saison entschieden. Da haben wir noch ein paar Fever-Pitch-Ausgaben vorher und da werden wir natürlich über alles sprechen, was sich rund um den Fußball so ereignet dann in den nächsten Wochen. Und das alles erfahrt ihr natürlich auch, wenn ihr den Fever-Pitch-Newsletter abonniert. newsletter.fever-pit.ch. An die neue Adresse muss ich mich noch ein bisschen gewöhnen. Die muss ich noch ablesen. Die alte konnte ich auswendig. Aber Newsletter.
Aber du kannst auch die andere. Da gibt doch newsletter.pitgottschalk.de. So. Nein, du kommst trotzdem auf die Seite. Ich habe eine Umleitung eingebaut. Es geht niemand verloren, wenn er sich für diesen sympathischen Fußball-Newsletter aus dem Hause Gottschalk-Leudel dann entscheidet.
Gibt ja auch schon 688 Ausgaben.
Boah, was du alles weißt. Ja. Ne? Und immer in der Nacht sitze ich dann da und mache alles fein. Also du siehst, da steckt eine Menge Arbeit dahinter. Also es lohnt sich da einfach mal. Oder newsletter.pitgottschalk.de ein kostenloses Newsletter-Abonnement abzuschließen. Und wenn es einem gar nicht gefällt, mir entweder schreiben, dass der blöd ist, oder einfach wieder abbestellen.
Oder bei Twitter, ja nicht weh. Bei Twitter gegen dich pöbeln, das geht auch.
Das ist ein beliebter Sport geworden, das wissen wir ja beide.
Passiert öfter mal. Da hast du aber, glaube ich, mittlerweile auch sowieso schon immer ein sehr dickes Fell, glaube ich, gehabt.
Nee, ich habe ein Glaskinn.
Ja, du hast ein Glaskinn?
Nee, man wird nicht gern bepöbelt, will doch keiner. Also da kann man gerne mal sagen, du mach mir nichts aus, doch, ist blöd.
Ich dachte, du wärst so ein Olli Kahn und sagst, alle gegen mich, was Schöneres gibt's nicht. Ja,
nein, dann wäre ich ein Rekordnationaltorwart oder sowas geworden.
Ja, du warst aber ein guter Torwart, oder?
Ich habe gelegentlich ein paar Bälle am Einschlagen im Tor gehindert, aber ob ich ein guter Torwart war, da gibt es unterschiedliche Meinungen in meiner
Ist auch schon ein bisschen her, ne?
So sieht's nämlich aus.
Wenn wir mal gegeneinander gespielt hätten, ich hätte dir bestimmt ein paar reingedonnert.
Ja, ich hätte auch durchgelassen, damit dein Selbstbewusstsein steigt.
Ah, ja, guck mal, so bist du zu mir. Ich versuche dich runterzuziehen, du baust mich auf. Das ist die schöne Arbeitsteilung hier bei uns im Podcast.
Du, dafür habe ich mehr Karma als du, ne?
Ja, Karma, das stimmt. Karma.
Ja, ja. Karma mit K, nicht mit C, ne?
Selbstverständlich.
Denk da mal drüber nach.
Da denke ich drüber nach. Bis nächste Woche. Danke, Pitt.
Bis dann. Ciao, ciao.
Fever Pitch, der Fußballpodcast mit Pitt Gottschalk. Im Doppelpass mit meinsportpodcast.de. Stand jetzt. Die aktuellsten Sportnews in 90 Sekunden plus Nachspielzeit.
Leverkusen macht den nächsten Schritt in Richtung Meisterschaft. In Hoffenheim, da träumen sie nicht mehr ganz leise von Europa. Und die Augsburger Panther, die können sportlich den DEL-Abstieg nicht mehr verhindern. Der 2:0-Sieg im Derby gegen Köln war glanzlos. Aber ganz ehrlich, wen interessiert das schon, wenn am Ende tatsächlich die erste Meisterschaft für Bayer Leverkusen rausspringen würde? Mit Geduld und ganz kühlem Kopf blieben die Leverkusener jetzt auch im 34. Pflichtspiel in Folge ungeschlagen und bauten damit den Vorsprung auf Bayern auf 10 Punkte aus. Da nur noch 10 Spiele zu absolvieren sind und die Münchner alles andere als gefestigt auftreten, stand jetzt, dürfte am Titelgewinn kaum noch zu ruckeln sein, auch wenn man sich in Leverkusen immer noch in Understatement übt. Offener ist dagegen die Frage, ob die TSG Hoffenheim in der neuen Saison europäisch spielen darf. Nach dem 2:1-Sieg gegen Werder sieht's damit aber gar nicht so schlecht aus. Stand jetzt sind die Hoffenheimer Siebter und haben damit beste Chancen drauf. Und Maximilian Bayer, der hat zudem noch beste Chancen, mit der DFB-Auswahl zur EM zu fahren. 2 Doppelpacks innerhalb von 9 Tagen sind auf jeden Fall mal ein ziemlich eindrucksvolles Bewerbungsschreiben für Julian Nagelsmann. 12 Saisontore stand jetzt, stolze Bilanz. Und so viele deutsche Mittelstürmer auf diesem Level gibt's ja auch nicht gerade. Und damit zum Eishockey. Rein sportlich sind die Augsburger Panther nicht mehr zu retten. Den sportlichen Klassenerhalt in der DEL können sie nach der 1:3-Niederlage gegen die DEG nicht mehr schaffen. Aber sie können noch hoffen, dass sie trotzdem drinnen bleiben dürfen. Denn sie müssen nur in die DEL 2 runter, wenn die Kassel Huskies und die Krefeld Pinguine Meister würden. Das sind nämlich die einzigen beiden Zweitligisten, die eine DEL-Lizenz beantragt haben. Letztes Jahr blieben die Panther auch nur drin, weil die aufstiegsberechtigten Teams patzten.